Josh, hast du Lust? Was ist diese Woche eigentlich? Josh, was ist diese Folge eigentlich mit unserem Cold Opener?
Ist ein bisschen zu warm für einen Cold Opener, oder?
Moin und herzlich willkommen zur 12. Folge von Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast, wie immer auch heute mit mir, Christoph Wellbrück.
Und mir, Josh Kliemann. Wie in jeder Folge präsentieren wir euch auch heute wieder zwei Geschichten, die um schaurige Ereignisse, mysteriöse Vorkommnisse oder unerklärbare Phänomene gehen.
Und am Ende liegt es dann wie immer natürlich an euch, zu entscheiden, ob diese Geschichten fiktiv sind oder ob sich in ihrem Kern etwas Wahres verbirgt. Bevor wir diesen wahren Kern aber offenbaren oder ob wir euch offenbaren, ob wir euch angeflunkert haben, wird mein lieber Kompagnon Josh euch gleich den Timecode nennen, zu dem ihr skippen könnt, wenn ihr Folge 11 noch nicht gehört haben solltet.
Denn die neuen Geschichten beginnen ab dem Timecode 18 Minuten und 21. Und wenn ihr da hinskippt, dann spart ihr euch die Auflösung und könnt Folge 11 also hören, als wäre sie noch komplett neu für euch.
Ganz genau.
So, und Auflösung. Dann bist heute wieder mal du zuerst dran.
Du hast dich richtig vorbereitet, hast du mir eben in unserem kleinen Vorgespräch erzählt.
Naja, meine große Vorbereitung bestand darin, dass ich mir aufgeschrieben habe, wer zuerst auflösen muss. Das ist halt die Sache, an der wir sonst jedes Mal hängen bleiben.
Hast du dich mehr vorbereitet als ich.
Und als wir sonst jede Folge.
Das stimmt.
Genau, dieses Mal bist du dran. Ich rekapituliere noch einmal ganz kurz, worum deine Geschichte ging. Denn in deiner Geschichte, die hieß Doppelte Rückkehr, da ging es um eine scheinbare Reinkarnation von zwei Mädchen, denn die zwei Mädchen sind, also die zwei Töchter einer Familie sind gestorben beim Unfall, da waren sie 6 und 9 Jahre alt und danach wird die Mutter wieder schwanger und zwar mit Zwillingen, wieder zwei Mädchen und die Mädchen verhalten sich mit der Zeit aber etwas komisch, denn zum Beispiel erwarten sie zum Geburtstag Spielzeug, das den toten Kindern gehörte und sie kennen auch die Namen dieser Spielzeuge. Und mit der Zeit kriegen sie auch immer mehr Angst bei Autofahrten, denn die Mädchen vorher sind bei einer Autofahrt gestorben, beim Unfall. Außerdem erinnern sie sich auch an Orte, an denen sie noch nie waren. Und das hört dann plötzlich auf, wenn sie, ich glaube, 10 Jahre alt sind, also älter sind als die Kinder, die gestorben sind.
Richtig.
Genau. Das war deine Geschichte letztes Mal. Also bei Instagram und auch ich gab es beides da hin und her sehr viel, ob die Geschichte war es oder nicht. Und ich habe in den letzten 2 Wochen meine Meinung, glaube ich, 5-mal wieder geändert. Weil ich war am Anfang sicher, die ist nicht wahr. Dann dachte ich immer so, ja, aber wer weiß, solche Phänomene kann es vielleicht geben. Ist nicht so abwegig. Aber ich bin jetzt wieder full circle gegangen und sage, sie ist nicht wahr. Ich glaube, du hast dir hier etwas ausgedacht.
Hast du einen Grund auf? Oder einfach, weil du es so zu abstrus findest?
Na, was heißt zu abstrus? Ich glaube einfach, dass es eine Geschichte ist, die... Nee, weiß ich gar nicht. Gute Frage. Es ist einfach so ein Bauchgefühl. Deswegen hat sie es, glaube ich, auch so oft gewechselt. Ich glaube halt schon, dass es sowas geben kann, aber...
War auch deine erste Intention?
Nee, meine erste war, dass du auf jeden Fall erstunken und erlogen hast.
Genau, also deswegen bist du quasi wieder zurückgekommen zu deinem ursprünglichen Bauchgefühl.
Ja, genau.
Okay, ja. Ja, Josh, es ist mal wieder Zeit, dass jemand von uns hier ein bisschen Geld in unser Glas schmeißt. Denn du liegst leider falsch.
Ich wusste vorher schon, dass ich heute wieder Geld bezahlen darf. Na gut.
Jawohl, das Glas füllt sich so langsam.
Ja, das ist immer nur meine Kohle, die da reingeht irgendwie.
Nee, aber ich glaube, einmal musste ich jetzt auch.
Ja, ich weiß. Ich.
Ja, nee, die Geschichte ist tatsächlich passiert. Und sie ist eigentlich auch, eigentlich sogar ziemlich genau so passiert, wie ich sie beschrieben habe. Also ich habe mir nicht viel dazu gedichtet. Das Einzige, was ich mir dazu, was nicht so ganz passt, ist, dass in meiner Geschichte ist die Familie mit den beiden Töchtern, Dana und Isabel, wie ich sie genannt habe, in ihren alten Ort zurückgekehrt, um die Oma zu besuchen. Und dabei kommen sie ja darauf, oder dabei fallen ihnen ja diese Orte ein, oder sie erinnern sich an diese Orte, an denen sie niemals zuvor waren.
Okay.
In Wirklichkeit ist es so gewesen, dass die Familie wieder zurückgezogen ist. In ihren ursprünglichen Ort. Also,
stimmt, du hast erzählt, dass sie weggezogen sind.
Genau, die sind also in Wirklichkeit auch weggezogen und sind dann aber kurze Zeit später wieder zurückgezogen. Und dann ging das da halt richtig los, dass die Kinder irgendwie sich da an die Schule erinnern konnten und an viele andere Dinge eben auch. Und bekannt ist dieser Fall unter dem Namen, oder die Zwillinge hießen halt die Pollock-Schwestern. Also wenn ihr das googeln wollt, müsst ihr einfach mal nur der Fall der Pollock-Schwestern oder Pollock-Zwillinge suchen. Und zwar, ja, die Familie in Wirklichkeit hieß John und, oder es waren John und Florence Pollock. Auch in Wirklichkeit sind die beiden Töchter von den beiden bei einem Autounfall gestorben. Allerdings ist es nicht so gewesen, dass es bei mir auch anders in der Geschichte. In meiner Geschichte baut ja der Vater den Unfall, weil er, glaube ich, bei einem Starkregen von der Fahrbahn abkommt und dann gegen einen Baum fährt. In Wirklichkeit war es noch ein bisschen tragischer und auch krasser, weil einfach irgendeine Wahnsinnige mit ihrem Auto über den Fußweg gebrettert ist.
Ach so.
Und die Mädchen dann einfach erfasst hat mit ihrem Auto und die halt, sie sind auf der Stelle tot gewesen und gestorben.
Wann war das?
Gestorben sind die Mädchen am 5. Mai 1957.
57? Okay, doch schon eine ganze Weile her.
Ja. Okay. Ja, das ist schon her, genau. Und ein Jahr später, am 4.10.1958, sind dann die beiden Zwillinge Jillian und Jennifer auf die Welt gekommen.
Jillian und Jennifer.
Genau, Jillian und Jennifer. Und es war halt auch so, dass das, was ich auch erklärt habe, dass mit den Muttermalen und mit den Narben, dass das so war, auch, dass sie, das kam in meiner Geschichte, glaube ich, ein bisschen zu kurz, dass sie auch einen sehr, sehr ähnlichen Körperbau entwickelt haben, je älter sie wurden. Also sie haben irgendwann angefangen, ja, die Knochen und der ganze Bau war sehr ähnlich zu den beiden Totentöchtern oder auch, dass sie den ähnlichen Gang hatten. So hatte die eine, das eine Zwillingsmädchen fast genau denselben Gang und auch irgendwie so einen Spreizfuß wie ihre tote Schwester quasi. Und das war alles sehr, sehr auffällig. Und
das ist den Ärzten aufgefallen? Waren es die gleichen Ärzte, die sie die Töchter vorher auch behandelt haben?
Oder ja, genau. Also dieser eine Kinderarzt oder Hausarzt von den Pollocks, der fand das ja auch schon so weird, dass die schon irgendwie eben nicht die gleichen Muttermale hatten und so. Ja.
Und das ist auch, das habe ich mich auch gefragt, das ist wirklich so ein Phänomen bei Zwillingen oder was? Das ist
ja, die
ist?
Haben, genau. Also die, das war ja, das hatte ich ja, glaube ich, auch so als Exkurs ganz kurz.
Ja, genau.
Also Exkurs, aber oder erwähnt. Genau, eine kleine Anmerkung. Habe ich auch nochmal nachgeguckt. Vielleicht können das ja auch ein paar, wenn wir Zwillinge haben unter unseren Hörern und Hörerinnen, vielleicht können die das ja auch sogar bestätigen. Hm. Also es ist wohl so, dass sie das entweder an den gleichen Stellen haben oder eben spiegelverkehrt. Das ist so die Regel. Wohl. Genau. Und es war einer der, oder ist bis heute einer der bekanntesten Fälle von Wiedergeburt und wurde sogar 1997 von dem Reinkarnationsforscher Ian Stevenson mit in seine Forschung aufgenommen. Was auch immer das heißen mag.
Ich wollte gerade sagen, ist eine geile Karriere, Reinkarnationsforscher.
Ja, was auch immer das heißen mag, wie erfolgreich dieser Mann ist. Auf jeden Fall basiert die Geschichte Doppelte Rückkehr auf dem wahren Fall der Pollock-Schwestern.
Krass. Ja gut, wieder Kohle aus meiner Tasche. Toll.
Ja. Genau, aber machen wir doch einfach weiter direkt mit der Auflösung von deiner Geschichte. Und zwar deine Geschichte, wenn es dunkel wird,
ja,
so hieß sie, drehte sich um einen jungen Mann, einen Programmierer, der an Nyktophobie leidet, also der Angst vor der Dunkelheit und in seiner Kindheit schon ganz oft damit zu kämpfen hatte und nachts erwacht ist und dann von einem, ja, soll ich es Monster nennen oder von irgendetwas gesprochen hat, was an seinem Bett steht und ihn beobachtet.
Mhm. Eine Gestalt.
Oder eine Gestalt, genau. Und diese Nyktophobie oder die Angst vor der Dunkelheit hat er aber bis heute immer noch behalten und am Ende erwacht oder steht dann wieder die Gestalt an seinem Bett.
Ja.
So war es, ne?
Ja.
Ich hatte ja, glaube ich, schon auch während der Folge eine kleine Vermutung oder Tendenz abgegeben.
Ja.
Und zwar, dass mir das irgendwie bekannt vorkam, irgendwie Hill House und dass da auch jemand diese Schlafparalyse oder Nachtangst oder sowas hat. Und auf Instagram haben auch ganz, 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 ganz viele von Schlafparalyse erzählt und dass das, und dass sogar diese Gestalt ziemlich klassisch als Diagnose dafür steht. Und deshalb, ja, jetzt ist es ein bisschen schwierig, wie ich das formulieren soll. Ich würde jetzt mal sagen, deine Geschichte ist insofern ausgedacht, dass es sich nicht um ein Monster handelt oder um irgendeine Gestalt, die wirklich real an diesem Bett steht und diesen Jungen beobachtet, sondern, das hast du dir quasi so in Anführungszeichen ausgedacht, aber es handelt sich bei deiner Geschichte eben um diese Schlafparalyse, um diese reale Krankheit und zu der eben gehört unter anderem, dass du vielleicht das Gefühl hast, du siehst tatsächlich irgendeine Gestalt. Dementsprechend basiert die Geschichte auf einer wahren Krankheit, aber nicht auf einer Grusel-Horrorgeschichte. Und auch Nyktophobie gibt es in Wirklichkeit, Wie soll man das jetzt sagen? Du hast dir diese Geschichte ausgedacht.
Du erzählst dir doch gerade was zusammen.
Mit dem Hintergrund einer wahren Krankheit. So formuliere ich es.
Okay, müsstest du es so stehen lassen?
Genau so.
Okay, ja, es ist korrekt. Also ich hätte okay, auch, ich hätte in dem Fall so beides fast gelten lassen, weil die Geschichte an sich mit diesem Mann und sowas ist komplett ausgedacht. Aber es basiert eben auf diesem echten Phänomen. Ich habe halt bei meiner Geschichte einfach die Angst vor Dunkelheit und diese Schlafparalyse gemischt. Und die Schlafparalyse ist aber halt, wie man auch bei Instagram sehen konnte, ein sehr echtes Phänomen. Und einige leideten ja oder leiden ja anscheinend sogar selber darunter von unseren Hörern und Hörerinnen. Das fand ich super interessant. Und naja, Schlafparalyse ist an sich was ganz Normales. Das hat jeder von uns. Also Schlafparalyse an sich ist nämlich nicht dieses Phänomen, dass man dabei aufwacht, sondern jeder von uns, der schläft, ist gelähmt. Weil die Skelettmuskulatur des Körpers wird gelähmt dabei, damit du halt nicht geträumte Bewegungen selber wirklich ausführst. So, das ist ein Schutz des Körpers. Und es gibt es ja manchmal, dass man so ruckartig irgendwie aufwacht oder so, und das ist halt, wenn das gerade nicht funktioniert. So würdest du halt schlafen quasi, wenn das nicht gehen würde. Das ist halt ein Schutz vom Körper. Normalerweise ist es aber halt eben so, dass beim Aufwachen diese Lähmung sofort verschwindet und man sie überhaupt nicht wahrnimmt. Normalerweise. Es kann aber halt passieren, dass man kurz vorm Einschlafen oder kurz nach dem Aufwachen erlebt, dass man diese Paralyse hat. Und dann nimmt man das eine Schlafstörung. Und es wird geschätzt, dass ungefähr 40% aller Menschen auf der Welt so eine Schlafparalyse überhaupt mal erleben, so in ihrem Leben, dass sie halt aufwachen und sich nicht bewegen können, aber meistens halt eben nur für sehr, sehr kurz. Das bewusste Erleben dieser Paralyse kann aber halt, also ist an sich komplett ungefährlich, hat aber halt Nebeneffekte manchmal. Und zwar empfinden viele diese Paralyse als grundsätzlich unangenehm oder angsterregend, weil sie auch schnell die Panik bekommen, weil man zum Beispiel auch das Gefühl hat zu ersticken, weil man die eigene Atmung nicht spürt. Weil man halt die ganzen Muskeln nicht spüren kann. Sondern für dich ist es einfach nur so, du liegst regungslos da und du atmest natürlich noch automatisch, merkst es aber selber nicht und denkst deswegen, du erstickst. Mhm. Und viele haben auch das Gefühl, dass irgendwas Schweres auf deren Brust sitzen würde, weil du eben nichts spüren kannst. Und da kommt übrigens auch dieses mysteriöse Wesen des Nachtalbs oder Nachtmars her. Das ist der Sage nach ein kleines schwarzes Wesen, was auf der Brust sitzt, wenn man schläft und einem schlechte Träume bringt. Mhm. Und von dem Nachtalb kommt halt auch das Wort Albtraum. So, das ist halt, weil du einen Albtraum hast von diesem Alb, was auf deiner Brust sitzt. Und auch das englische Nightmare kommt vom Nachtmahr.
Das wäre jetzt gerade meine Frage gewesen, tatsächlich.
Ja, genau, das kommt daher. Und etwa ein Drittel der Betroffenen haben auch richtig krasse Halluzinationen. Und dazu gehören halt schwarze Gestalten, die vor dem Bett stehen oder an der Ecke im Zimmer, an der Zimmerdecke lauern. Außerkörperliche Erfahrung, dass man neben sich, neben dem Bett steht und quasi sich selbst beim Schlafen zusieht. Oder halt eine waagerecht über dir schwebende gruselige Gestalt, die dich so anguckt und so direkt über dir schwebt. Die ganzen Varianten können auch gemischt werden. Es gibt auch, dass man quasi neben dem Bett steht und sieht, wie so eine Figur über deinem leblosen Körper schwebt und so ein Kram. Oder halt irgendwelche krassen Albträume. Also da gibt's alles. Und ich habe halt eine Menge Erfahrungsberichte gelesen und daraufhin meine Geschichte halt geschrieben. Und nach dem, was ich so bei Instagram gelesen habe, hat das anscheinend einigermaßen auch das getroffen, wie das Leute empfinden so. Mhm. Auf diesem Phänomen beruhen wahrscheinlich auch ganz viele Alien-Phänomene. Weil halt eben dieses, dass man sich selbst zusieht, wie irgendeine Gestalt da vor deinem Bett steht und dich untersucht oder irgendwie sowas.
Aha, okay.
Da gibt's ganz viele Sachen, die halt immer so klingen wie, keine Ahnung, Alien-Entführung, irgendein mysteriöses Monster. Also ich glaube, dass relativ viele Erfahrungen, die man nachts so gemacht hat oder die historisch überliefert sind, bestimmt davon irgendwie abstammen.
Weiß man denn dann auch, dass man an dieser Krankheit leidet oder?
Ja, also es ist ja kein, es ist nicht wirklich eine Krankheit so.
Ach so, also okay, es ist mehr kann so ein, theoretisch jeden...
Theoretisch, also wie gesagt, 40% der Menschen kriegen das, aber wie man auch bei Instagram gelesen hat oder wie ich auch sonst wo gelesen habe, ist es halt so, dass es Leute gibt, die haben das 2-3 Mal die Woche. So. Also das kann von halt, okay, irgendwer hat das einmal im Leben gehabt und konnte sich nur nicht bewegen zu, ja, ich sehe alle 2 Tage eine graue Gestalt, die neben meinem Bett steht und mich erwürgen will. So. Also das ist, da gibt es nicht so ein richtiges Limit.
Okay, krass. Aber wenn man das hat, wenn man das mal hatte... Dann weiß man, oder wahrscheinlich weiß es nicht
Man
jeder,
kann sich dran erinnern.
Okay.
Also es ist halt, beziehungsweise wie ein Albtraum. Ich glaube, viele, wenn du es nur einmal hast, dann wachst du auf und denkst, boah, ich hatte so einen krassen Albtraum.
Ah, okay.
Aber anscheinend erleben die das relativ bewusst, weil du halt im Kopf einigermaßen da bist und der Körper funktioniert nicht. Okay. Und deswegen auch, wie in meiner Geschichte, das zieht sich so lange, weil es sein kann, dass du da halt eine Stunde liegst und dieses Fieder siehst. Und erlebst halt eine Stunde einfach mit, wie du da liegst und kannst nichts machen. So eine Hilflosigkeit ist auch ein ist ganz krasses Symptom
davon. Das ist ja wirklich ein Albtraum, sowas, ja. Also sowas zu haben.
Oh. Ich bin auch so froh, dass ich das noch nie hatte. Und da würde mich interessieren, weil es ja anscheinend einige von unseren Hörern und Hörerinnen mal hatten, und weil die es auch geschrieben haben, Falls ihr da irgendwelche krassen Erfahrungen habt oder irgendwas, was ich jetzt auch noch nicht beschrieben habe, irgendwas, was da so ein bisschen rausfällt, schreibt uns doch gerne eine Nachricht bei Instagram oder so oder an geschichtenausdemaltbau@outlook.de, eine Mail. Würde mich sehr interessieren, das zu lesen, was euch so geschehen ist da.
Ja, wenn ihr, wenn ihr wollt oder uns das okay gibt, dann teilen wir das auch sonst gerne in der folgenden Folge mit dem Rest unserer Hörerinnen und Hörer. Weil ich mir vorstellen könnte, dass auch die daran interessiert sind.
Das glaube ich auch. Ja, das war meine Geschichte. Kein Geld von dir.
Kein Geld von mir.
Scheiße.
Aber eigentlich auch irgendwie ganz cool gemacht, muss ich sagen. Also weil... Geschichte. Ja, weil es irgendwie eine... Also es war eine spannende, coole, auch gruselige Geschichte. Auf einem echten Phänomen, was aber eigentlich ganz normal ist.
Ja, also irgendwie. Ich hatte schon... Cool. Ich habe irgendwie seit Folge 2 oder 3 habe ich im Hinterkopf gehabt, dass ich mir irgendwas zu Schlafparalyse machen will, weil ich das einfach, es gibt auch, das könnt ihr auch alle mal googeln, googelt mal Schlafparalyse oder Sleep Paralysis auf Englisch, da findet man noch mehr Bilder.
Mm, das worldwide.
Sieht richtig, richtig krank aus, ohne Scheiß. Okay. Also es ist also dieser Nachtmahr, der auf der Brust sitzt, ist so, geht so gruselig, aber da gibt es halt so abgefuckte Sachen, wie dann so eine schwarze, spinnenartige Gestalt in der Ecke vom Raum ist und dich so anstarrt und so. Und das ist
ich habe sofort das Bild von Insidious im Kopf.
Hundertprozentig beruht das einfach. Ist es einfach
ein Wie das Vieh da über dem Jungen sitzt.
Genau, ne? Das ist dieses Phänomen einfach. Und das meine ich nämlich auch. Auch so ein Dämonenkram wie bei Insidious und so ein Krams. Zum großen Teil ist es wahrscheinlich Schlafparalyse. Und ganz ehrlich, wenn du so ein Vieh zweimal die Woche siehst, dann ruft man mal einen Exorzisten irgendwann an.
Ja, das
wenn du das Phänomen
aber
da, nicht kennst,
genau das meinte ich eben mit dieser Frage, ob die Leute das wissen, dass sie halt diese Paralyse haben oder nicht, weil du wirst ja wahnsinnig
so
sonst.
So meinst du das?
Du wirst ja wahnsinnig, wenn du dir das wirklich, wenn du denkst, was ist das denn? Also wenn du zumindest dann rational sagen kannst, ja okay, das ist halt Schlafparalyse oder ein Albtraum, das ist okay, dann ist es ja in Anführungszeichen okay. Aber wenn du halt dann auch noch denkst, dass das irgendwie wirklich real ist, dann wird es ja wirklich gefährlich.
Also ich habe allein zwei Berichte gelesen von irgendwem, der das halt hatte, als er so 13, 14 war und dann einfach dachte, okay, fuck, es gibt Geister und Dämonen. Und dann hat er das halt irgendwie gegoogelt und so und meinte so, ah nee, es gibt mehrere Leute, denen das passiert. Die einfach meinten, er hat irgendwie dann gesucht nach, keine Ahnung, graue, gruselige Gestalt vorm Bett oder irgendwie sowas. Und dann findet man halt ganz, ganz schnell halt, ja okay, ist Schlafparalyse.
Aber da musst du dir mal vorstellen, Schlafparalyse gibt es ja bestimmt nicht erst seit es das Internet gibt oder so, sondern wahrscheinlich auch schon vor 100 Jahren.
Ja.
Und dann stell dir mal vor, du hast vor 100 Jahren Schlafparalyse gehabt.
Ja, dann mal schön ein paar...
Dann wurdest du wahrscheinlich auch noch direkt auf dem Scheiterhaufen
einfach verbrannt. Keinem erzählen und ein paar Absolutionsbriefe bei der christlichen Kirche kaufen.
Abfuck, echt.
Ja, also wie gesagt, ich bin froh, dass ich habe auch so ein bisschen Angst gehabt, so, dass das vielleicht sowas ist, sobald man weiß, dass das gibt.
Dann kriegt man das.
Und ich war froh, dass ich die letzten Nächte ganz gut geschlafen habe. Anscheinend ist es nicht so.
Ja, ich eigentlich auch, wenn es nicht so heiß gewesen wäre.
Irgendwer hört jetzt im Winter diese Folge und wünscht sich zurück in den warmen Sommer.
Ja, ich muss aber sagen, es ist erträglich. Gerade. Ich hätte gedacht, das wäre schon schlimmer.
Hier im Raum, ne?
Jetzt gerade, ja. Ohne Scheiß, dafür, dass wir hier irgendwie auf engem Raum sitzen, komplett abgedunkelt sind.
Ich würde sagen, das sind etwas 2 Quadratmeter. Meter so, 2 so.
Ja.
Ja.
Und dann habe ich auch noch so einen heißen Typen neben mir sitzen.
Oh Gott.
Ja.
Ich möchte, dass du gehst. Du
bist schon sunny. Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten.
Ja. Ja, machen wir weiter. Wir haben ja viel vor.
Wir haben viel vor.
Da ich zuerst dran war mit Auflösen, heißt es automatisch, dass du der Erste heute bist mit seiner Geschichte, mit dem Vortragen und Vorlesen.
Richtig smart von dir.
Ja, ich weiß. Ich habe mich...
Hat nur 12 Folgen gedauert.
12
und schon
Folgen
hast
hat's
du das
gedauert,
Prinzip
ja.
Verstanden.
Ja, kannst du mal sehen. Deswegen würde ich sagen, verlieren wir keine weitere Zeit, Josh, und beginnen wir mit der ersten Geschichte aus Folge 12.
Jawohl. Meine Geschichte heißt Das Gemälde. Maurice beobachtete, wie sich mit jeder neuen Rotation seines Malermessers die Farbe veränderte, wie sich aus dem Blau und Gelb nach und nach das saftige Grün schälte, das er suchte. Schon tausende Male hatte er diesen Vorgang gesehen, doch noch immer faszinierte ihn das Spiel der Farben. Es dauerte nicht lange, bis auf seiner Palette exakt die Farbe entstanden war, die er suchte. Er sah auf. Vor ihm stand die Leinwand auf der Staffelei, die er seit Jahren nutzte. Sie war schon voller Farbe und alt, doch tat noch immer ihren Dienst. Mit der Selbstsicherheit von etlichen Jahren der Erfahrung nahm er seinen Pinsel, benetzte die Spitze mit dem satten Grün der Palette und innerhalb von Minuten entstanden auf der Leinwand Blätter an Bäumen, die vorher kahl standen. Maurice Legault war jetzt 42 Jahre alt und wohnte in der Rue de Plessis in La Chanée, einem kleinen Örtchen im Süden von Frankreich. Er liebte seinen Beruf und war dankbar dafür, dass er es geschafft hatte, sich ein gewisses Ansehen in der Gegend zu erarbeiten. Maurice machte viele Auftragsarbeiten, oft für Rathäuser oder Ämter in La Chanée und Umgebung. Manchmal jedoch auch für etwas besser betuchte Privatpersonen. Bei seinen Aufträgen ging es meistens um Landschaftsmalereien von Flüssen, Anwesen oder Gärten in Öl auf Leinwand. Sehr viel seltener auch Porträts, aber Gesichter zu malen lag Maurice nicht so. Für ihn war ein Bild ohne Menschen immer irgendwie lebendiger. Er vermochte es, einem Fluss mit Öl Leben einzuhauchen, auf Leinwand gebannte Bäume scheinbar in einem unsichtbaren Wind wanken zu lassen und eine einfache Hütte mit Hilfe seines Pinsels in ein wohliges Zuhause zu verwandeln. Menschen jedoch wirkten bei ihm immer so starr und leblos auf den Bildern, so unwirklich. Es fehlte das Glänzen der Seele in den Augen. Da war die Natur verzeihender. Außerdem hält sie still und quatscht nicht mit einem, dachte sich Maurice mit einem Schmunzeln. Er war zufrieden mit seinem heutigen Fortschritt. Das Bild des Stadtparks war beinahe fertig, vielleicht schon morgen. Doch es wurde langsam dunkel und er begab sich auf den Weg nach Hause. Einige Stunden später klingelte dort sein Telefon. Am anderen Ende war Burel Trottier. Burel war ein bekannter Mann in der Gegend. Seine Eltern waren Besitzer mehrerer Fabriken für Textilien und Burel hatte nach ihrem Tod gut geerbt und das Unternehmen verkauft. Er galt als Lebemann und Frauenschwarm, der sich offensichtlich zum Lebensziel gemacht hatte, das üppige Vermögen seiner Eltern schnellstmöglich für überflüssigen Prunk einzutauschen. Er genoss nicht unbedingt das meiste Ansehen in der Gegend, jedoch definitiv das meiste Geld. Burel bat Maurice darum, sein Anwesen zu malen. Das Bild sollte in eines der Wohnzimmer des Gebäudes gehängt werden. Burel wollte sein eigenes Haus von außen bewundern können, ohne es dafür extra verlassen zu müssen. Eigentlich waren Menschen von Burels Schlag Maurice zuwider. Doch als dieser ihm die Summe nannte, die er für diesen Auftrag erhalten sollte, waren alle Zweifel schnell übermalt. Burel verlangte jedoch, dass Maurice schon in der nächsten Woche anfangen müsse. Andernfalls würde er sich jemand anderen suchen. Am nächsten Montagmorgen fuhr Maurice also zum Anwesen von Burel. Es war etwas außerhalb des Ortes, abgelegen und umzäunt. Er durchquerte das Tor und fuhr eine lange, sich windende Auffahrt hoch. Maurice empfand sie als unnötig lang. Am Ende des Weges kam das Haus, nein, die Villa von Burel Trottier zum Vorschein. Für einen Augenblick musste sich Maurice besinnen, seinen Mund nicht offen stehen zu lassen. Vor ihm ragte ein riesiges Gebäude empor. Über drei Stockwerke streckte sich die graue Fassade, die in fünf verzierten Gauben endete, die über die Einfahrt hinweg starrten. Die 16 grellweißen Sprossenfenster der Front waren mit grünem Efeu und Weinreben umrahmt und in der Mitte des Gebäudes ruhte ein riesiges, hölzernes Portal, das ins Innere des Hauses führte. Zu beiden Seiten des Herrenhauses waren kleinere Anbauten, ebenfalls mit grauer Fassade und weißen Fenstern. Auch das Dach war in Grau gehalten, jedoch an den Kanten und der obersten Reihe mit terrakottafarbenen Ziegeln verziert. Maurice zählte 6 Schornsteine. Und hier wohnt ein Mensch, ganz alleine. Was für eine Verschwendung, dachte Maurice unwillkürlich. Burel Trottier begrüßte ihn in einem seidenen Bademantel und mit einem laschen Händedruck. Er war Maurice auf Anhieb unsympathisch. Im folgenden Gespräch war er überheblich und herablassend und wirkte auf Maurice einfältig und verwöhnt. Doch er konnte so einen Auftrag nicht einfach absagen. Es ging ihm zwar finanziell nicht direkt schlecht, doch so eine Gelegenheit wurde ihm zu selten angeboten, um sie auszuschlagen. Nach einer kurzen Besprechung verabschiedete sich Burel direkt wieder und ging hinein. Maurice holte die Staffelei, seine Ölfarben, die Pinsel, einen Hocker und seine Palette aus dem Wagen. Er baute alles so weit von der Villa entfernt auf, wie er für einen guten Blickwinkel benötigte, setzte sich, atmete einmal tief durch und begann. Es dauerte eine Weile, bis er mit dem Skizzieren des Anwesens fertig war und zu dem Part des Malens kam, der ihm so viel Freude bereitete, den Farben. Sobald sich die ersten Farben wirbelnd auf seiner Palette mischten, war Maurice wie auf Autopilot. Manchmal war Malen für ihn wie für andere die Fahrt zur Arbeit. Ehe man sich versieht, ist man schon fast angekommen und kann sich kaum daran erinnern, die letzten 15 Minuten bewusst Auto gefahren zu sein. Beinahe wie in Trance vergingen fast 3 Stunden, als Maurice auf einmal wie aus einem Traum aufwachte und verwundert auf seine Palette starrte. Neben all den grauen, weißen und grünen Farbtönen, die er für die Fassade und den Efeu benötigte, war dort ein großer Klecks purpurrote Farbe. Er schaute auf sein Bild, doch nirgends hatte er diese Farbe genutzt. Er schüttelte langsam den Kopf, als er die Farbe mit seinem Malermesser von der Palette kratzte. Es war wohl an der Zeit, für heute Feierabend zu machen. Er hatte seine Müdigkeit wohl unterschätzt. Doch obwohl er so müde war, fiel es ihm schwer zu schlafen. Aus irgendeinem Grund fand er keine Ruhe. Am nächsten Morgen, nachdem er wieder beim Anwesen von Burrell ankam und all sein Equipment aufgebaut hatte, setzte sich Maurice auf seinen Hocker. Heute wollte er die Anbauten finalisieren. Er nahm seinen Pinsel und ließ ihn mit einem erschreckten Aufschrei fallen. Er wich zurück. Kurz kniff er die Augen zusammen, um sicherzugehen, dass er nicht halluzinierte. Auf seinem Bild im Erdgeschoss hinter dem Fenster des rechten Anbaus war ein Gesicht. Es sah aus wie das Gesicht einer Frau. Ruckartig schaute er auf in Richtung des Fensters des echten Hauses, doch da war nichts zu sehen. Er bekam unwillkürlich eine Gänsehaut und ihm wurde kalt. War der Kopf gestern schon da? Hatte er es dorthin gemalt? Er konnte sich nicht daran erinnern, doch so ging es ihm oft bei den Details in seinen Bildern. Vermutlich stand dort gestern jemand am Fenster und er hatte es unbewusst dorthin gemalt. Schnell nahm er das Malermesser und kratzte die Farbe an der Stelle aus dem Bild, an der ihn noch eben der Kopf einer Frau angestarrt hatte. Als Burrell einige Minuten später sein Haus verließ, fragte Maurice ihn vorsichtig, ob er gestern Besuch gehabt hatte. Doch er erwiderte nur barsch, nein, und halten Sie sich gefälligst aus meinem Privatleben raus.
Netter Auftraggeber.
Maurice war wie für den Kopf gestoßen. Arschloch, murmelte er leise. Er hätte nichts anderes erwarten sollen. Doch ein paar Minuten später hatte er sich wieder gefasst und machte sich weiter an die Arbeit. Es dauerte auch heute wieder nicht lang, bis er anfing, gedankenlos zu malen, was vor ihm war. Doch immer wieder schreckte er hoch, weil er das Gefühl hatte, beobachtet zu werden. Jedes Mal ging er alle 16 Fenster der Front nacheinander durch, um sicherzugehen, dass dort niemand war. Doch das Gefühl verließ ihn nicht. Auch heute erwischte er sich wieder dabei, dass er gerade die purpurrote Farbe öffnete, dann aber innehielt und merkte, dass er sie nicht brauchte. Es war wie verhext. So ging es die nächsten paar Tage weiter. Maurice wurde immer gestresster und wenn er überhaupt mal etwas Schlaf fand, verfolgten ihn Albträume, die ihn schwitzend erwachen ließen. Doch sein Bild war beinahe fertig. Mit dem Geld würde er sich erstmal eine Auszeit genehmigen. Nur noch 2 Tage, schätzte er. Oder vielleicht hoffte er es vielmehr. Am vorletzten Tag seiner Arbeit erwischte er sich immer und immer wieder dabei, wie er purpurrote Farbe anmischte. Es war, als ob ihn etwas sagen würde, dass dies das Einzige wäre, was dem Bild noch fehlte. Die Farbe, die aus dem Bild ein Meisterwerk machen würde. Er fühlte sich hundeelend. Er war zerstreut und unkonzentriert. Es fiel ihm zunehmend schwer, überhaupt Farbe auf die Leinwand zu bannen. Immer wieder drehte er sich verschreckt um, als hätte soeben jemand seinen Namen gerufen. Er konnte nicht mehr. Doch morgen würde er fertig werden. Morgen wäre alles vorbei. Noch am Abend sortierte er die purpurrote Farbe aus seinen Utensilien aus. Ihm war, als könne er sich sonst nicht sicher sein, in der letzten Minute nicht noch die gesamte Leinwand rot zu übermalen. Diese Nacht machte er kein Auge zu. Oder doch? Er wusste es nicht mehr genau. Vollkommen fertig setzte er sich am nächsten Vormittag vor seine Leinwand und nahm zitternd seinen Pinsel zur Hand. Verschwitzt tunkte er ihn ein paar letzte Male in die verschiedenen Farben und machte matt die letzten Pinselstriche, bis er fertig war. Er war nicht zufrieden mit seiner Arbeit, doch er war fertig. Er konnte einfach nicht mehr. Er klingelte am großen Eingangsportal und Burrell öffnete. Komplett ausgelaugt zeigte er Burrell das Bild. Dieser würdigte das Bild nur eines kurzen Blickes und nickte. Na geht doch, stellen Sie es einfach in das Zimmer links. Maurice wunderte sich schon gar nicht mehr über die Unfreundlichkeit und Kälte dieses Mannes. Er hatte schon gar nicht mehr mit einem Danke gerechnet. Er stellte das Bild ab, drehte sich auf dem Absatz um und ging. Laut Vereinbarung würde Burrell das Geld für das Gemälde in den nächsten Tagen überweisen. Maurice kam nach Hause und ließ sich direkt ins Bett fallen. Er schlief sofort ein. Doch in der Nacht riss ihn das Klingeln seines Telefons jäh aus dem Schlaf. Am anderen Ende war ein vollkommen verstörter, ängstlicher und wutentbrannter Burrell Trottier. Wer hat Sie dazu angestiftet? Waren es Ihre Eltern? Was haben Sie mit dem Bild gemacht? Wie machen Sie das? Ich werde Sie verklagen und bis aufs Letzte ausnehmen. Sofort legte er wieder auf. Maurice verstand die Welt nicht mehr. Was ist in ihn gefahren? Wessen Eltern? Wovon redete er? Maurice kam es vor wie in einem Fiebertraum. Verwirrt und übermüdet legte er sich wieder hin. Als Maurice am nächsten Morgen beim Frühstück saß, schaltete er wie immer das Radio an. Es lief eine Eilmeldung. Sie berichteten über den plötzlichen Suizid eines jungen Millionärs in der Gegend von La Chanée. Es handelte sich um Burrell Trottier. Nach aktuellen Informationen hatte er sich in der Nacht mit den Scherben eines eingeschlagenen Fensters die Pulsadern aufgeschlitzt. Er hinterließ einen Abschiedsbrief, in dem er die Eltern seiner ehemaligen Verlobten Yvette Charpentier um Vergebung bat. Er stand schon länger im Verdacht, etwas mit ihrem Verschwinden vor über 2 Jahren zu tun gehabt zu haben. Jedoch konnte ihm nie etwas nachgewiesen werden und die Ermittlungen verliefen damals ergebnislos. Alles, was man damals von ihr finden konnte, war ihr purpurrotes Kleid.
Ah, du kleiner Schlängel, du. Hast du uns wieder so ein Josh-Ende präsentiert?
Sind doch alle tot. Das muss doch für dich eigentlich zufriedenstellend sein.
Dann war ja der Kopf, den der gute Maurice da hinten gesehen hat, wahrscheinlich auch der Kopf der Frau.
Von Yvette.
Von Yvette. Der Kopf von Yvette.
Das mag wohl sein.
Ich musste ganz kurz an eine X-Faktor-Geschichte tatsächlich denken, als du vorgelesen hast. Also es war, ich glaube, es war X-Faktor. Da gab es eine Story über einen Maler.
Mhm.
Und der wird immer gebucht. Ich glaube, wenn Leute sterben möchten.
Wenn Leute sterben möchten?
Ja, ich glaube, der hat die Fähigkeit, dass, wenn er Leute porträtiert, dass die danach sterben.
Ah.
Und die wissen das auch und die kommen dann zu ihm und das ist auch so sein
so
Geschäft.
Hotline oder was?
Ja, so ein bisschen schon. Okay. Und er geht da irgendwie ganz vorsichtig mit um und ich dachte ganz kurz, na, malt er jetzt irgendwie da aus Versehen diesen Borel und Purpurrot? Ich habe die ganze Zeit an Blut gedacht natürlich. So, das war die erste Assoziation, die ich damit hatte. Aber hinten raus war es dann irgendwie wieder ganz anders und auch ganz smarte, wie ich zu sagen pflege.
Smarte?
Smarte. Ja, fand ich ganz gut. Hat mir gut gefallen. Du hast mich ja zwischendurch schon einmal so angeguckt und wegen so, und weil ich so konzentriert war.
Achso, ich habe nur aus meinem Augenwinkel gesehen, dass du den Kopf irgendwie gedreht hast und dann dachte ich, du willst irgendwas sagen. Und deswegen war ich kurz verwirrt.
Nee, ich habe echt aufmerksam zugehört. Ich fand es sehr spannend. Also auch diese ganze Atmosphäre hat mir einfach gefallen. So dieses sechs Schornsteine, Riesenanwesen. Musste sofort an dieses Schloss denken, was wir mal gepostet haben. Dieses Harrington Manor. So alte Herrenhäuser finde ich einfach richtig geil.
Mega, mega geil.
Und ich konnte mich irgendwie gut in diese Szenerie reinversetzen. Hat mir sehr gut gefallen.
Sehr gut. Habe ich dir ein mentales Bild gemalt?
Ja.
Gut.
Also du hast mir mit deiner Stimme auf
Oh Gott.
Okay, lassen wir das. Okay, cool. Ja, sehr schöne Geschichte.
Dann kommen wir zu deiner sehr schönen Geschichte. Also vermute ich einfach mal.
Vermutest du das? Ja.
Jetzt habe ich natürlich auch schon wieder die Leiste ein bisschen höher geschraubt.
Weil deine so gut war?
Nee, weil ich gerade gesagt habe. Ja, nein, weil ich gesagt habe, jetzt kommt deine gute Geschichte.
Ja, mag sein. Ich meine, ich will ja immer mich nicht selbst loben, aber letzten Endes würde ich sie sonst nicht vorlesen, wenn ich nicht glauben würde, dass sie ganz okay ist zumindest.
Ich dachte, jetzt kommt sowas, ich will mich ja nicht selbst loben, aber jetzt kommt mein Meisterwerk.
So, meine Geschichte diese Woche lautet: Ein bunter Blick. Mit hohem Tempo und heulenden Sirenen schlitterte der Krankenwagen um die Kurve und hielt geradewegs auf die Einfahrt der Notaufnahme zu. Ausgerechnet an ihrem Geburtstag musste Nina mit starken Bauch- und Magenschmerzen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Während ihrer kleinen Familienfeier, an der neben ihren Eltern auch ihre Großeltern und ihr Onkel teilnahmen, hatte Nina plötzlich so starke Schmerzen verspürt, dass sie sich vor Schmerz auf dem Boden zusammenkrümmte und sich in Krämpfen hin und her wand. Sie schrie dabei so laut, dass ihr Vater nicht lange zögerte und sofort den Notruf wählte. Eine halbe Stunde später gab der leitende Arzt Entwarnung. Es war zum Glück nur der Blinddarm. Nina wurde operiert, der Blinddarm entnommen und nach 7 Tagen war sie endlich wieder bei ihrer Familie und konnte in ihrem eigenen Bett schlafen. Einen Monat, nachdem Nina aus dem Krankenhaus entlassen worden war, stellte sie etwas Merkwürdiges fest. Sie wusste zuerst selber nicht, wie sie es am besten beschreiben konnte. Doch schlussendlich war die Erklärung ziemlich simpel und einfach. Sie konnte in den Körper ihrer Mutter gucken und ihre Organe sehen. So blöd es klang, doch Nina hatte so etwas wie einen Röntgenblick entwickelt. Kurz nachdem ihre Mutter sie geweckt hatte und Nina gähnend die Augen geöffnet hatte, sah sie die Organe ihrer Mutter, wenn sie sie ansah. Sie waren alle ziemlich bunt. Ab dem Halse abwärts konnte Nina in verschiedenen Farben die Organe und kleinen Blutäderchen ihrer Mutter beobachten. Nina wusste überhaupt nicht, wie sie damit umgehen sollte. Sie schwieg zuerst und behielt es für sich, weil sie Angst hatte, ihre Eltern würden sie für verrückt halten. Doch als sie kurze Zeit später am Frühstückstisch saß und mit dem Löffel in ihrem Frühstücksflocken herumstocherte, setzte sich auch ihr Vater an den Frühstückstisch. Auch sein Inneres leuchtete in bunten Farben vor Ninas Augen. Dann platzte es aus ihr heraus. Ihre Eltern schauten sie zunächst ungläubig an und dachten, ihre Tochter würde ihnen von einem Traum von letzter Nacht erzählen. Schließlich war es ja noch früher Morgen. Doch Nina beharrte darauf, sich ihren sogenannten Röntgenblick nicht einzubilden und sagte schließlich etwas, was ihrem Vater alle Kontrolle über seine Gesichtszüge verlieren ließ. Laut Nina sah ein bestimmter Bereich der Innereien ihrer Eltern sehr unterschiedlich aus. Mit ihren 12 Jahren war Nina deutlich zu jung, um Organe, die sie noch nie zuvor gesehen hatte, anhand ihrer Position zu bestimmen, doch konnte sie ganz einfach auf die Stelle zeigen, an der sie den Unterschied sah. Als Ninas Mutter bemerkte, dass ihr Mann kreidebleich geworden war, wurde auch sie leicht hysterisch und fragte, was los sei. Nina hatte mit ihrem Zeigefinger auf den Bereich der Leber ihres Vaters gezeigt und anschließend gesagt, dass das, auf das sie zeige, viel unförmiger war als bei ihrer Mutter. Nach weiterem Nachbohren seiner Frau stotterte Ninas Vater plötzlich etwas von einer Zyste an der Leber, auf die sein Arzt letzte Woche bei einer Routineuntersuchung gestoßen sei. Nun klappten auch Ninas Mutter die Mundwinkel herunter. Auf die Frage, seit wann Nina diese Dinge sehen würde, antwortete sie knapp: seit heute Morgen. 2 Jahre vergingen, ohne dass Nina oder ihre Eltern noch einmal darüber sprachen, geschweige denn es jemandem erzählten. Die Zyste an der Leber von Ninas Vater stellte sich Gott sei Dank als harmloser, gutartiger Tumor heraus, den der Arzt herausoperieren konnte. Allerdings verschwand Ninas neue Fähigkeit nicht, wie von ihren Eltern erhofft, einfach über Nacht. Im Gegenteil. Sie perfektionierte ihren Blick und konnte nach einiger Zeit sogar bewusst zwischen ihrem normalen Blick und ihrem medizinischen Blick, wie sie es nannte, wechseln. Immer wenn sie in das Innere von anderen Menschen schauen wollte, blinzelte sie bewusst 2 Mal und konzentrierte sich anschließend. Die gleiche Technik wandte sie an, wenn sie zu ihrem normalen Blick zurückwechseln wollte. Je nach Bedarf konnte Nina nun ihren Röntgenblick ein- und ausschalten, was ihr sehr gelegen kam. Denn eigentlich war auch sie nicht gerade von ihrer Fähigkeit begeistert. Wenn sie die bunten und grellfarbigen Organe zu lange begutachtete, wurde ihr meistens schlecht. Deshalb vermied sie es, ihren Blick anzuwenden. Zudem sah sie auch nicht wirklich einen Sinn darin, ihren Blick zu benutzen, da sie keinerlei medizinisches Fachwissen besaß und deshalb auch nichts damit anzufangen wusste. Doch diese Einstellung sollte sich rasch ändern. Als Ninas Mutter eines Tages von einer ihrer Freundinnen besucht wurde, bekam Nina unfreiwillig etwas mit, was sie aufhorchen ließ. Die Freundin ihrer Mutter schien seit längerem gesundheitliche Beschwerden zu haben, doch konnte ihr Hausarzt nicht richtig weiterhelfen. Zwar verschrieb er der Freundin von Ninas Mutter diverse Medikamente, doch helfen taten sie leider nicht. Nina konnte nicht anders, als die beiden weiter heimlich zu belauschen. Dann begann die Freundin ihrer Mutter plötzlich zu schluchzen und Nina fasste all ihren Mut zusammen und trat zu den beiden Frauen ins Wohnzimmer. »Vielleicht kann ich dir helfen, Nora«, stammelte Nina. Sie erzählte den beiden Frauen von ihrer Lauschaktion und sah anschließend vorsichtig in die Richtung ihrer Mutter. Als ihre Blicke sich trafen, bemerkte Nina ein sanftes Lächeln auf ihrem Gesicht, gefolgt von einem vorsichtigen Nicken. Nina erzählte Nora von ihrer Fähigkeit und ihre Mutter bestätigte ihre Aussagen. Nach einer kurzen Stille nickte Nora schließlich und gab Nina das Okay, ihren Röntgenblick benutzen zu dürfen. Nina konnte die Organe zwar immer noch nicht richtig benennen, jedoch war sie mittlerweile in der Lage, sie besser zu beschreiben, besonders wenn irgendetwas nicht so aussah, wie es eigentlich auszusehen hatte. Ninas Mutter diente, wie bereits damals, als sie unfreiwilligerweise als gesunder Vergleich zu ihrem Mann herhalten musste, erneut als das gesunde Beispiel. Nach kurzem Hinsehen bemerkte Nina auch ziemlich rasch einen deutlichen Unterschied zwischen den Innereien der beiden Frauen. Dort, wo im Inneren von Ninas Mutter ein kleines blaues Organ zu sehen war, wucherte in Nora ein überdimensional großes, knallrotes Etwas vor sich hin. Nina fand einige Tage später heraus, dass es sich bei dem Organ um die Bauchspeicheldrüse handelte. Die schlechte Nachricht, die mit Ninas Beobachtung einherging, war, dass bei Nora Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert wurde. Die gute, dass es so früh erkannt wurde und die Ärzte sehr zuversichtlich waren, dass Nora außer einer nicht ganz einfachen OP und ein paar Bestrahlungen nicht viel zu befürchten hatte. Der Erfolg von Ninas Diagnose verbreitete sich im Wohnort von Nina wie ein Lauffeuer und so standen auch schon bald diverse Nachbarn und Dorfbewohner von Ninas Elternhaus Schlange, damit die sie begutachtete und gegebenenfalls diagnostizieren konnte. Doch nicht nur ihre Nachbarn bekamen Wind von dem Geschehen. Auch das städtische Krankenhaus, welches ein paar Kilometer entfernt von Ninas Wohnort lag, begann sich für das mittlerweile 15-jährige Mädchen zu interessieren. So dauerte es auch nicht lange und Nina wurde von dem Leiter des Krankenhauses persönlich eingeladen, um ihre Fähigkeiten auf die Probe zu stellen. Nina willigte ein und fuhr einige Tage später gemeinsam mit ihren Eltern mit dem Zug in die Stadt. Im Krankenhaus angekommen, wurde Nina auf die Kinderstation gebracht und bestätigte bei allen Kindern, die der Chefarzt vorsetzte, die richtige Diagnose. Außerdem bemerkte sie zur Überraschung des Leiters der Kinderstation auch eine Auffälligkeit an seiner Niere. Dieser wusste bereits von seiner Krankheit und befand sich glücklicherweise auch schon in Behandlung. Allerdings wunderte es ihn nun noch mehr, dass dieses Mädchen all diese Dinge sehen konnte. Besonders die letzte Diagnose, die Nina an diesem Nachmittag stellte, sorgte für Furore und rief sogar die größte und bekannteste Zeitung der Hauptstadt auf den Plan. Bei einer Frau mittleren Alters korrigierte Nina eine bereits gestellte Krebsdiagnose. Da ihr bei der Patientin fast nichts auffiel, beziehungsweise nur eine Kleinigkeit, stellten die Ärzte nach einem erneuten CT und MRT fest, dass es sich tatsächlich bei dem sogenannten Geschwür nicht um einen Krebstumor, sondern lediglich um eine harmlose Zyste handelte. Der Leiter des Krankenhauses war sprachlos und der behandelnde Onkologe wäre beinahe vor Scham im Boden versunken, wenn er nicht unmittelbar nach Ninas Diagnose damit beschäftigt gewesen wäre, sich umgehend um seine Patientin zu kümmern. Die Aufmerksamkeit, die Nina damit bei der Tageszeitung der Hauptstadt erregte, führte dazu, dass sie sich eine Woche später gemeinsam mit ihren Eltern in einem Meetingraum innerhalb der Räumlichkeiten der Zeitung wiederfand. Sie unterzog sich einer weiteren zweistündigen Untersuchung, bei der sie die Schwangerschaft einer Frau feststellte, mehrere Metallplatten in den Knien, Schultern und sogar Schädeldecken erkannte und sogar sämtliche größeren Eingriffe und vergangene Operationen des anwesenden Arztes feststellte und ihn zusätzlich auf eine Auffälligkeit hinwies, die sich bei der gesunden Vergleichsperson nicht feststellen ließ. "Das sind meine Gallensteine", antwortete der Arzt daraufhin. Nina konnte sich erneut vor allen Anwesenden beweisen und räumte sämtliche Zweifel an ihrer vorhandenen Fähigkeit aus. Die Zeitung veröffentlichte anschließend einen 5-seitigen Artikel über das Mädchen mit dem Röntgenblick, welcher sie auch in Übersee bekannt machen sollte. Denn nicht mal 2 Tage nach Veröffentlichung landete ein Brief in Ninas Postkasten. Der Absender war der amerikanische Wissenschafts- und Dokumentationssender Discovery Channel aus New York City. Ninas Vater war der Einzige im Haus, der Englisch sprechen konnte und übersetzte für Nina und ihre Mutter. In dem Brief ging es um ein weiteres Experiment, dieses Mal jedoch unter wissenschaftlichen Bedingungen. Das Committee for Skeptical Inquiry, kurz CSI, der Discovery Channel sowie die Commission for Scientific Medicine and Mental Health luden Nina und ihre Eltern zu einer 7-tägigen Reise in die USA ein, auf der sich Nina einem wissenschaftlichen Experiment zur finalen Untersuchung ihrer Fähigkeiten unterziehen sollte. Das Experiment wurde unterstützt durch die Psychologieprofessoren Ray Horton, Steve Scalpry und dem Journalisten und Herausgeber des Journal of the American Medical Association, Peter Hyriot. Im Prinzip sollte das Experiment genauso ablaufen wie die bisherigen Versuche. Nina sollte sich verschiedene Personen mit ihrem medizinischen Blick anschauen und anschließend feststellen, was ihnen fehlte bzw. nicht fehlte. Dazu hatten die Organisatoren besondere Karten vorbereitet, auf denen die Röntgenbilder von verschiedensten Krankheiten abgebildet waren. Ninas Aufgabe war es, die Karten mit Röntgenbildern mit ihren Beobachtungen abzugleichen, um sie anschließend den Patienten bzw. Versuchsobjekten zuzuordnen. Insgesamt sollte sich Nina 7 Patienten mit verschiedensten Leiden und Diagnosen anschauen. Wenn sie es schaffen sollte, 5 der 7 korrekt zu diagnostizieren, dann hätte sie den Versuch bestanden und erneut bewiesen, dass sie keine Schwindlerin war. 4 Stunden dauerte das Experiment. Am Ende konnte Nina allerdings nur 4 der 7 Patienten korrekt diagnostizieren. Und auch wenn die Wahrscheinlichkeit, dass Nina die Leiden der Person hätte erraten können, bei gerade mal 1,8% lag, stuften die anwesenden Leiter des Experiments das Ergebnis als unbefriedigend ein. Außerdem gaben die Organisatoren am Ende des Experiments an, dass alle korrekt diagnostizierten Personen zudem auch am ehesten von ihrem äußeren Erscheinungsbild her hätten diagnostiziert werden können. Nina wehrte sich gegen diese Anschuldigung. Es war für sie das erste Mal, dass so viele Personen gleichzeitig in dem Raum anwesend waren. Die bunten und grellen Farben hatten sie früher schon durcheinander gebracht und jetzt waren es vielleicht einfach zu viele auf einmal gewesen. Außerdem habe sie permanent zu spüren bekommen, dass sie es mit Skeptikern zu tun gehabt habe, die eigentlich viel mehr daran interessiert gewesen waren, sie zu widerlegen. Nina war das Ganze eigentlich sogar ziemlich egal. Sie war keine Lügnerin und sie hatte bereits mehrere Male bewiesen, dass sie die Wahrheit sagte und zusätzlich mehreren Menschen mit ihren Diagnosen geholfen und vielleicht sogar das Leben gerettet. Verärgert verließen Nina und ihre Eltern am Abend die Büros des Discovery Channels und kehrten zurück in ihr Hotel. Glücklicherweise kamen sie schnell über ihren Ärger hinweg. Vor ihnen lagen noch 6 weitere Tage in den Vereinigten Staaten, die sie auf Kosten des CSIs und des Discovery Channels genießen wollten.
Okay, das ist schon wieder so eine Geschichte, wo ich mir so lange so sicher bin, ach komm, du faselst doch Bullshit, das ist doch hundertprozentig ausgedacht. Und dann wirst du aber plötzlich so wissenschaftlich mit diesen Skeptikern. Zum Schluss ist sie halt auch eben, also wenn jetzt dabei rausgekommen wäre, ja, sie hätte alle 7 davon richtig zugeordnet, hätte ich direkt gesagt, ja Bullshit, als ob wir davon noch nicht gehört hätten irgendwie, dass es da eine gibt, die offensichtlich bewiesenermaßen einen Röntgenblick hat. Aber jetzt hast du es am Ende schon wieder so gedreht, dass ich wieder hier sitze und denke, so fuck, ich weiß es nicht genau. Also ich tendiere, glaube ich, eher zu ausgedacht, aber ich weiß es nicht genau. Ich finde es ganz, das Ende hat mich jetzt schon wieder so ein bisschen doof erwischt.
Ich leg dir eine kleine Fährte, Josh.
Ja. Also von wegen, ja, okay, sie wacht auf und hat einen Röntgenblick und alle Organe sind bunt. Also, alles klar, Christoph, ist klar. Ja, scheiße. Gut, ich habe ja 2 Wochen Zeit, mir da Gedanken drüber zu machen.
Ja, das stimmt.
Vielleicht wache ich ja auch eines Tages auf und sehe bunte Bonbons in den Körpern anderer Menschen.
Hoffentlich nicht. Dann wird der vielleicht auch schlecht, so wie der arme Nina.
Na gut, aber wenn ich dafür erkennen könnte, wenn jemand Bauchspeicheldrüsenkrebs im Frühstadium hat, würde ich ein bisschen Übelkeit in Kauf nehmen, vermute ich.
Stimmt, vor allem, wenn du immer auch wechseln kannst. Ne?
Auch, dass sie halt einfach so, oh, offensichtlich habe ich diese Zyste erkannt. Naja, egal. 2 Jahre gar nichts.
Ja, wahrscheinlich war es den Leuten einfach ein bisschen unangenehm.
Ich glaube, die Sache, die einfach die Fähigkeit wirklich cool machen würde, wäre, wenn du auch in den Schrank reingucken kannst und sowas.
Das ist halt, da gibt's, also da fällt mir auch noch was Besseres ein.
Ja, okay. Gut, ich habe dazu nichts mehr zu sagen. Okay.
Ja,
okay,
aber ey, okay. Ein Röntgenblick wäre schon ganz geil.
Ja, voll.
Also wenn man jetzt nicht unbedingt...
Wenn du ihn ausschalten kannst, ja. Stell dir vor, du kannst immer nur in Organe reingucken.
Wie ätzend wäre das denn? Das wäre richtig ätzend. Das wäre mega ätzend. Aber du könntest auch, keine Ahnung, einfach mal durch Türen schauen. Oder so. Was ist denn dahinter? Weiß ich nicht, guck mal eben. Ah, da ist nichts. Lohnt sich nicht.
Lohnt sich nicht, was dir aufzumachen?
Zum Beispiel.
Also was du an Strom sparen würdest, wenn du den Kühlschrank nicht mehr aufmachen müsstest, um zu gucken, was drin ist. Zack.
Boah, wobei, macht das... Verbraucht das so viel Strom?
Naja, der wird immer, ballert dann einmal kurz mehr, ne? Ich weiß nicht, wahrscheinlich sind Kühlschränke
heutzutage. Das Licht geht an.
Wahrscheinlich sind Kühlschränke heutzutage smart genug, dann nicht loszukühlen. Aber du verlierst ja ein bisschen Kälte. Wenn ich jetzt den Kühlschrank aufmache bei den Temperaturen, dann ist das bestimmt ein halber Cent.
Okay, ich würde sagen, wir überlegen uns mal die Top 3 bis nächste Folge. Top 3, was wir mit einem Röntgenblick anstellen würden und wo wir ihn am liebsten für benutzen würden. Und das könnt ihr uns auch gleich tun. Also Top 3 in die Kommentare schreiben.
Die Top-Liste. Ja,
meine Top 3 sind, ich möchte den Kühlschrank nicht mehr aufmachen.
Ich möchte in die Pringles-Dose gucken können, dass ich nicht enttäuscht bin, die aufmachen, merke, da ist gar nichts mehr drin.
Aber das geht nicht, weil der ist transparent, der Deckel, glaube ich.
Die Keksdose, es gibt doch diese Keksdose, wovon der Mutter immer Neotesien
von der Oma, ja.
Und das passiert dir nie wieder.
Ja, du kannst nie wieder enttäuscht werden.
Ja. Das ist bei mir auf Platz 1. Okay, das machen wir vielleicht nächste Woche. Aber wozu wir jetzt noch kommen können, ist, wir hatten nämlich euch diesmal bei Instagram Fragen gestellt.
Stimmt.
Ja. Die Folge davor konntet ihr uns ja Fragen stellen. Jetzt hatten wir die letzte Folge einmal umgedreht und euch 3 Fragen gestellt. Und das können wir jetzt mal einmal ganz kurz, ich habe das ein bisschen zusammengefasst.
Ja, ich kann ja nochmal die Fragen kurz wiederholen. Ich glaube, wir haben unter anderem, also es war übrigens auch an alle Personen jetzt, die keinen Instagram-Account haben und uns nicht folgen. Wir haben diese Fragen, das muss man leider so sagen, exklusiv in Anführungszeichen an unsere Instagram-Community gestellt. Deswegen alle, die einen Instagram-Account haben und uns noch nicht folgen, sollte das auf jeden Fall tun. In diesem Sinne kann ich es einmal kurz erwähnen. Geschichten aus dem Altbau heißt unser Account, alles zusammengeschrieben, selbstverständlich. Und dort haben wir 3 Fragen gestellt. Und zwar, wo ihr herkommt, wovor ihr euch am meisten gruselt und welche Folge ihr von uns bzw. welche Geschichte ihr von uns bisher am gruseligsten fandet. Und wir haben da sehr viele Antworten drauf bekommen, was uns sehr, sehr gefreut hat. Und ja, Josh, ich glaube, du hast da ein bisschen was ausgewertet.
Ich habe ein bisschen ausgewertet. Und zwar fange ich mal an mit daher, woher unsere Zuhörer und Zuhörerinnen kommen.
Oh ja.
Und da kommt erwartungsgemäß sehr viel aus Bremen. Wir kommen ja auch aus Bremen. Noch mehr, Bremen. Aber tatsächlich aus Hamburg. Also in Hamburg noch mehr. Dann gab es noch, also viele Niedersachsen und umzu. Dann war jemand aus Rosenheim dabei. Das hat mich sehr gefreut.
Oh ja, erste Folge gleich, ne?
Genau, weil die erste Folge in Rosenheim gespielt hat. Und dann habe ich noch ein paar rausgesucht, die so ein bisschen rausfallen. Wir hatten einen aus Rom, aus der Schweiz, Erzgebirge, Bayreuth. Ihr macht übrigens super Bier. Aus dem Allgäu, aus Ostfriesland mehrere, aus dem Ruhrpott. Sogar eine von den Philippinen. Da war ich sehr erstaunt. Und einmal aus Bevern bei Bremervörde. Da wollte ich spezielle Grüße hingeben, denn dort war ich früher als Jugendlicher immer feiern, im Tartöff.
Das, oh Gott, Alter.
Das war die Dorfdisco. Die einzige Möglichkeit, die wir hatten.
Ins Tartöff.
Es war nicht besonders geil. Aber wir hatten ja nichts damals.
Ja, ich muss auch noch eine Sache erwähnen, denn mir hat auch jemand geschrieben aus Hambergen, der auch uns hört. Und ich komme ja ursprünglich auch aus einem kleinen Dörfchen in der Nähe von Bremen. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass auch jemand aus meiner alten Heimat zuhört.
Unsere Roots represented.
Genau.
Genau, dann die nächste Frage, wovor die Leute Angst haben. Da war die mit Abstand häufigsten Antworten waren halt entweder Tod oder dass den Liebsten etwas zustößt. Das war bei uns auch, als uns die Frage gestellt wurde, war das auch unser erster Instinkt. Aber das haben wir mal ausgeklammert, weil ich glaube, das geht halt irgendwie jedem so.
Ja.
Finde ich auch sehr verständlich. Dann abgesehen davon kamen halt super oft Sachen wie Spinnen, Höhe, Dunkelheit, Tiefsee. Das teilen ganz, ganz viele mit uns. Oder halt gruselige Puppen und Clowns.
Eine Person hat das auch nochmal benannt, ne? Thalassophobie.
Genau.
Heißt es, glaube ich.
Die Tiefsee war das, ne? Ja.
Ja, das, ja genau. Ja, genau. Ja.
Und meine Highlights aber, ich habe ein paar Highlights aufgeschrieben.
Und zwar gespannt.
Einmal halt so Sachen wie Gestalten im Spiegel. Und das kann ich halt nachempfinden, weil ich ganz lange, ich glaube, es gab mal einen Film Mirrors.
Oh, mit Jack Bauer hätte ich fast gesagt, ne? Aber mit dem Schauspieler von Jack Bauer.
Hier ist es Sutherland.
Kiefer
Sutherland.
Keith Sutherland, ja.
Weil ich das auch dann noch eine ganze Zeit lang hatte, dass du in den Spiegel guckst. Nämlich du hast immer Angst, dass der dir zuzwinkert, dein Spiegelbild oder irgendwie sowas. Das kann ich gut nachvollziehen.
Spieglein, an alle, die es nicht kennen.
Ja, genau.
Das ist eine kleine Folge bei uns.
dann, dass die Achillessehne reißt.
Oh.
Da kann ich mir den Film Hostel empfehlen.
Alter, das ist so fies, Mann.
Das ist seitdem nämlich auch so eine Sache. Das ist einfach super widerlich.
Jo, das hat mich auch wirklich nachhaltig geprägt, ja, ne? Diese Szene. Alter Schwalter, ey, das ist wirklich so ekelhaft gewesen.
Das fand ich auch. Dann Ansammlung kleiner dunkler Löcher. Das kennen auch ganz viele. Und zwar müsst ihr mal, also falls ihr Lust habt auf einen kleinen Trip, googelt mal Trypophobie. Das hat nicht jeder, aber also bei mir ist so, ich finde das eklig. Also ich finde das sehr, sehr unangenehm, weil die Bilder auch gefotoshoppt sind. Es ist halt immer so.
Mit Y? Ich mach's direkt.
Genau. Trypophobie. Und weil da oft so Sachen, das ist halt eine Ansammlung von so unförmigen Löchern, wo dann zum Beispiel Leuten in die Augen Bienennester, Bienenwaben reingefotoshoppt wurden. Und ich finde, das sieht absolut widerlich aus, aber die Leute, die diese Phobie haben, sehen solche Bilder und kriegen wirklich Panik und fangen an zu schwitzen.
Ja, das geht klar.
Findest du gar nicht?
Nee, das also zumindest passiert da jetzt nicht so viel bei mir.
Okay, ich finde das richtig eklig einfach. Aber halt, also ich finde es eklig, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich eine richtige Phobie habe. Dann, was auch sehr oft genannt wurde und was ich so sehr gut nachvollziehen kann, ist die Angst, den Verstand zu verlieren oder die Angst vor der eigenen Psyche. Ich habe mir auch geschrieben, die Angst, verrückt zu werden und in unserem Podcast zum Thema zu werden.
Oh ja.
Kann ich auch verstehen, weil ich immer das Gefühl habe, wenn man solche Berichte liest von Leuten, die halt einfach irgendwann relativ plötzlich verrückt geworden sind, immer, dass es ein sehr, sehr kleiner Schritt ist von einem durchschnittlich normalen Menschen irgendwie zu jemandem, der plötzlich irgendwie Psychosen hat und sowas. Ich habe das Gefühl, dass wir alle geistig doch fragiler sind, als man manchmal denkt.
Wie war das noch bei, da gibt es auch ein tolles Zitat vom Nolan Joker. Mit dem Wahnsinn verhält es sich wie mit der Gravitation. Manchmal reicht schon ein kleiner Schubser.
Oh, finde ich sehr gut, hatte ich gerne im Kopf. Aber ja.
Aber was da in dem Zusammenhang tatsächlich mir immer so spontan einfällt, weil ich ich musste noch Zivildienst machen und habe den im Altenheim geleistet. Mhm. Und jetzt zum Thema wahnsinnig werden, ey, so dement werden,
ja. Alter, das ist Schwede, ey. Ich glaube, das zählt auch unter Angst vor dem eigenen Psyche oder sowas.
Ja, das ist auch echt nicht schön,
ey. Stelle ich mir auch ganz, ganz schlimm vor. Naja, und dann meine drei letzten sind einmal, dass ein Mensch ein Stück Fleisch aus dem Oberschenkel beißt.
Ja, den habe ich auch gesehen.
Das fand ich so lustig.
Das ist so speziell.
Das ist so eine spezielle Phobie. Okay, also ich meine, ich habe da auch Angst vor, aber es ist nichts, wo ich jetzt öfter dran denke. Dann einmal hat jemand geschrieben, ein Freitag ohne neue Folge Geschichte aus dem Altbau. Fand ich sehr süß.
Mirko, Props gehen raus an Mirko an dieser Stelle.
Und die letzte Antwort, ich hoffe, dass jemand nur die ersten beiden verwechselt hat und eigentlich schreiben wollte, woher sie kommen, weil hier hat jemand geschrieben, hier hat jemand Angst vor Hannover. Deswegen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nur verwechselt wurde. Und dann zu guter Letzt noch die Frage, welche Folge ihr am gruseligsten fandet bisher. Ja, am häufigsten wurden genannt einmal unsere allererste, das fanden wir sehr schön, die niedriger Wasserdruck und hohe Telefonrechnung.
Ja, also das finde ich cool, weil es war auch so unser erstes Mal, war, als wir so richtig uns mit dem Schreiben ausprobiert haben.
Ja,
ne?
Genau.
Das ist ganz cool.
Und auch mit dem ganzen Aufnehmen und so, das hat sich seitdem ja schon eine Menge verändert wieder noch. Dann kam Spieglein, Spieglein super an, Ruhige See wurde oft genannt und Melodie der Verzweiflung. Und dann die Anhalterin und die Vermieterin.
Ja, die Vermieterin, das hat dich wahrscheinlich auch sehr gefreut, ne?
Das hat mich sehr gefreut, ja, weil ich mir bei dir auch ein bisschen unsicher war. Aber was man auf jeden Fall zusammenfassend sagen kann, was uns am allermeisten gefreut hat, ist, dass jede unserer Folgen und jede unserer Geschichten jemandes Lieblingsfolge ist.
Stimmt.
Und was gibt's denn Geileres als das?
Ja, das ist ein fettes Kompliment an uns. Vielen Dank.
Ja, das war's. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Sowas kommt bestimmt noch öfter mal.
Auf jeden Fall. Ich frage mich gerade, ehrlich gesagt, also bei dem Thema nochmal, wovor haben wir am meisten Angst und so. Und dann bei diesem Thema Tod, ne?
Ja.
Also geht's dir da auch so, jetzt, dass du da Angst vor hast? Also ich frage mich dann, wovor hat man Angst, wenn man Angst vor dem Tod hat? Ja, hat man Angst?
Die meisten haben geschrieben, Angst vor dem plötzlichen Tod oder unerwartet.
Ja, okay. Aber hat man dann Angst davor, weil man Angst hat, dass dann die Familie und die Angehörigen so traurig darüber sind? Weil ich meine, du kriegst ja nicht mit.
Weißt du nicht, aber ja, ich sehe das genauso wie du. Ich glaube, also bei mir ist es so, dass ich zum Beispiel, obwohl man, also wenn es nach meinem Verstehen davon ist, es so, okay, dann ist vorbei.
Ist vorbei.
So, zack. Und du kannst ja auch nicht hinterher trauen, du bist einfach weg.
Ja.
So, wie bevor du auf der Welt warst.
Ja.
So, einfach nichts. Ich habe aber tatsächlich ein bisschen Schiss vor dem Nichts. Jemand hat auch geschrieben, bei den Ängsten noch Angst vor der unendlichen Weite des Universums. Und ich finde immer, das sind so Sachen, die den menschlichen Verstand übersteigen. So, du kannst nicht, also wenn du versuchst dir vorzustellen, wie es ist, wenn nichts mehr ist, wenn du tot bist. Und das geht nicht. Und das, da kriege ich so ein bisschen.
Aber damit würdest, also dann impliziert aber deine Aussage jetzt, dass dein Bewusstsein dann noch existiert und du das nichts wahrnimmst.
Das meine ich nicht. Ich weiß, dass du es, also rein rational weiß ich, okay, kann mir eh egal sein.
Ja.
Aber ich glaube, von mir ist das so diese Angst vor diesem kompletten Verschwinden ins Nichts.
Ach so. Na, vielleicht gibt es ja auch was anderes.
Bestimmt.
Das ist dann ein bisschen geiler.
Du meinst danach?
Ja,
oder
weil es gibt ja hier dieser Hyperbowl-Kanal, ne? Kennst du den auf YouTube? Wo die immer so super interessante Personen haben und dann ist der Titel immer Frag eine Entführte, ist jetzt zum Beispiel, glaube ich, die aktuelle Folge.
Okay, ich weiß,
und die hatten da eine Frag jemanden mit einer Nahtoderfahrung.
Ja.
Und das war richtig krass. Das war so ganz stumpf, ganz auf dem Boden geblieben, haben die da ganz stumpf drüber erzählt und sie hat eigentlich nur Fragen beantwortet. Und das war krass. Also da hast du wirklich schon kurz gedacht, so, also die war so weit, dass sie meinte, so, das ist aber jetzt blöd, dass ich wieder lebe.
Wirklich?
Quasi. Ja, und die war so, das war aber gerade eigentlich mega schön da, wo ich war.
Krass.
Und die hatte auch relativ lange mit zu kämpfen gehabt, in Anführungszeichen.
Dass sie da nicht wieder hin will irgendwie,
ja,
oder
das,
was?
Ja, dass sie da jetzt wieder war und so. Also, und da denke ich mir dann so, wenn es jetzt nicht diese Leere oder nichts gibt, sondern so dieses so, okay, jetzt mega übertrieben, vielleicht kann man sich ja auf den Tod freuen, weil es da richtig nice ist dann.
Also ich finde, also für mich ist natürlich, es schwingt immer dieses mit, wie das dann für alle Angehörigen wäre.
Ja,
so.
Das ist nämlich zum Beispiel ganz kurz, das ist so mein Hauptproblem, was ich mit dem Tod habe.
Ja.
Dieses, alle meine Freunde, meine Freundin, meine Familie, wenn ich jetzt morgen vom Bus überfahren werde, so, das wäre für die deutlich schlimmer als für mich.
Klar, auf jeden Fall. Also,
glaube ich mal.
Ja, glaube ich auch.
Hoffe ich mal.
Ich muss da auch bei dem, was du eben gerade meintest, mit diesem, dass der Tod vielleicht auch einfach nicht so schlimm sein kann, musste ich auch, ich habe letztens erst True Detective geguckt, die erste Staffel, und da sagt er nämlich auch so einen Satz, dass zum Schluss einfach dieses, dass alle Leute, die alle Toten, die er gesehen hat, immer so ein leichtes Grinsen auf dem Gesicht hatten, weil du dann plötzlich einfach loslässt. Weil du plötzlich weißt, es ist okay und du lässt los. Und dann ist er, glaube ich, auch kurz vorm Sterben. Spoiler. Wir wurden auch schon.
Wir haben auch schon letzten Kommentar gekriegt.
Wir wurden gerügt, dass wir so viel Sachen spoilen. Ja. Oh, ich mach's jetzt einfach trotzdem.
Und dann Achtung, sagt, Spoiler Alert, wer noch True Detectives gucken will.
Und dass er dann auch so einen Moment hat, wo er dachte so, er war so weit. So, es war so kurz vorm Ende, er war so weit, er hat's halt überlebt, aber er war bereit irgendwie. Mhm. Und das kann ich mir auch, also vielleicht ist es ja einfach
nicht. Okay, ich glaube, es ist ein Thema, da können wir noch, ja, eine ganze, da würde irgendein Podcast eine ganze Folge drüber machen.
Wir aber nicht.
Wir erzählen lieber spannende Geschichten. Ja, damit, Josh, wären wir auch, glaube ich, schon wieder am Ende unserer heutigen Folge 12 angelangt.
Ja.
Und an dieser Stelle möchten wir, wie immer eigentlich, seit zwei Folgen, nochmal auf zwei oder drei Plattformen hinweisen. Denn wir haben seit Folge 10 zwei Supporter-Plattformen gegründet. Einmal auf Patreon, das werden bestimmt ganz viele von euch schon mal gehört haben. Und einmal auf dem deutschen Äquivalent dazu, auf Steady. Auf diesen beiden Plattformen könnt ihr uns, wenn ihr möchtet, finanziell unterstützen. Das sind monatliche Abonnements, da könnt ihr euch eins aussuchen. Es gibt drei zur Auswahl. Und da würden wir uns natürlich über jeden freuen, der das tut. Falls ihr keine monatlichen Abschlüsse irgendwo machen möchtet, haben wir auch einen PayPal-Account. Dort könnt ihr, wenn ihr möchtet, uns auch Geld überweisen. Ihr findet alle diese Links zu allen Plattformen auf unserem Linktree. Diesen Linktree findet ihr auf eigentlich fast allen sozialen Medien, auf denen wir sind, nämlich auf Twitter oder auf Instagram. Findet ihr auch in unserem Blog, den ihr ganz einfach findet, wenn ihr Geschichten aus dem Altbau googelt. Ansonsten könnt ihr auch am einfachsten bei Google einfach Geschichten aus dem Altbau und dahinter Linktree eingeben. Dann ist es direkt das erste Ergebnis, weil dieses Linktree, diese Domain ist so komisch geschrieben, das würde für dieses Format Podcast ein ziemliches, ein Zungenbrecher sein.
Linked.re.
Genau, also diese Plattform gibt es. Wir würden uns über jeden Supporter und jede Supporterin sehr, sehr freuen. An dieser Stelle wollen wir uns auch ganz herzlich bei unseren beiden Supportern bedanken, die uns bereits unterstützen. Vielen lieben Dank an Björn und auch an Minou. Ihr seid die ersten beiden Supporter.
Ja.
Vielen, vielen Dank für eure monatliche Unterstützung. Es hat uns sehr, sehr gefreut. Ja. Dankeschön.
Und für alle da draußen, die uns nicht finanziell unterstützen möchten oder können, falls ihr uns sonst irgendwie helfen wollt, geht doch einfach zu iTunes und gebt uns dort eine Bewertung. Darüber freuen wir uns jedes Mal. Wir lesen sie auch jedes Mal durch, wenn ihr was dazu schreibt. Außerdem hilft es immer, dass wir dort besser gefunden werden. Denn wenn uns bei iTunes oder auch Spotify mehr Leute hören, dann können wir da auch in den Charts steigen. Und das ist nämlich letzte Woche tatsächlich passiert. Wir waren in beiden, auf beiden Plattformen sogar gar nicht so weit unten. Ich glaube, wir sind jetzt gerade immer noch in Fiktion, bei Fiction in Deutschland, bei Spotify auf Platz 14, was ja absolut krass ist. Wir waren in den kompletten Podcast-Charts Deutschland auch schon auf Platz 14 bei Spotify. Bei iTunes waren wir auf Platz
170. Aber das sind die, da muss man
allen,
aber, ne? Genau, aber da muss man dazu sagen, das ist die Top 200-Liste von allen Podcasts und wir waren auf 1 in Fiction.
Das ist so krass.
Genau.
Ja, das ist alles nur dank euch da draußen. Also wirklich vielen Dank. Das war absolut unfassbar letzte Woche.
Ja.
Deswegen empfehlt uns gerne weiter. Sagt euren Freunden, dass sie das auch hören sollen, falls sie meint, das ist was für die. Oder teilt uns auch bei Instagram.
Genau, denn auch wir sind bei Instagram und wenn ihr uns teilen wollt, dann könnt ihr einfach @Geschichten aus dem Altbau in eure Story schreiben und schon sehen alle die Verlinkung zu unserem wunderbaren Instagram-Kanal. Den solltet ihr auf jeden Fall abonniert haben, denn wir versorgen euch da neben unseren Folgenbildern, die wir zweiwöchentlich posten zu jeder neuen Folge, auch mit Hintergrundinformationen oder eben auch kleineren Umfragen oder mal einem kleineren Quiz oder ähnlichem und halten euch auch da bei Laune. Allerdings ist das Wichtigste eigentlich an diesem Account, dass eben zu jeder Folge auch ein Bild online geht, das Folgenbild, und unter diesem Bild könnt ihr eben auch immer in Echtzeit quasi eure Vermutungen schreiben, was ihr denn glaubt, ob wir euch angeflunkert haben oder ob diese Geschichten eben auf diesem wahren Kern basieren.
Auch auf diesem Instagram-Account haben wir damals unsere Sticker verlost quasi.
Oh ja.
Sowas planen wir so unter der Hand auch schon nochmal wieder, aber es ist noch nicht, also es noch nicht spruchreif, aber sowas kommt auf jeden Fall auch nochmal wieder. Für alle, die kein Instagram haben und uns trotzdem irgendwas schreiben wollen, ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail schreiben mit Fragen, Anregungen, Ideen für Geschichten, alles Mögliche. Einfach an geschichtenausdemaltbau@outlook.de. Und falls ihr Ideen für Geschichten habt und die über Instagram schicken wollt, das hatten wir auch schon ein paar Fragen, dann schickt sie einfach direkt an die Person von uns beiden, die diese Geschichte dann machen soll, umsetzen soll, wie auch immer. Dann liest es nämlich der jeweils andere nicht und auch für uns bleibt das Mysterium erhalten.
Ja, Josh, dann glaube ich, war es das auch schon wieder und ich würde sagen, bis zur nächsten
Geschichte aus dem Altbau. schon seit Weihnachten wieder
die
hier.
Irgendwie so Plätzchen oder so?
Ich nenne die immer die Knusper-Schokoladen-Knitzeldinger.
Knusper-Schokoladen-Knitzeldinger. Kannst du mir noch mal bitte etwas von den Knusper-Schokoladen-Knitzeldingern geben?
Ach, meinst du die knitzeligen Knusper-Schokis?